Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Dann darf ich Sie hier oben vom Podium sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Thorsten Faas. Ich bin hier seit Oktober an der Freien Universität Berlin tätig und es ist heute mein Vergnügen, Sie als Moderator hier zu unserer heutigen Veranstaltung Demokratie um 12, 5 nach 12, könnte man heute sagen, sehr herzlich zu begrüßen. Es ist schön, dass wir auch heute wieder ein volles Haus bei unserer Reihe Demokratie um 12 haben. Bestätigt uns immer wieder in dieser ursprünglichen Idee, die wir hatten, nämlich mal so ein Mittags-Lunch-Format zu probieren. Und wie gesagt, dass das Haus heute wieder voll ist, bestätigt uns darin, dass das durchaus eine gute Idee war. Heute ist unser Thema die Zukunft demokratischer Mediensysteme und dazu möchte ich Sie nochmal sehr, sehr herzlich alle hier heute willkommen heißen. Das Ganze ist eine gemeinsame Veranstaltung der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, der Friedrich-Ebert-Stiftung und bedingt durch meinen Wechsel, ich war früher in Mainz tätig, aber inzwischen an der FU Berlin, eben auch meine Arbeitsstelle an der Freien Universität Berlin. Wechsel hin oder her, die Vorbereitung hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Insofern vielen, vielen Dank dem Team hier in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, aber auch der Ebert-Stiftung Alina Fuchs, dass das so toll klappt in der Vorbereitung und dass wir hier wieder mal die Gelegenheit haben, über wirklich wichtige Fragen, die unsere Demokratie betreffen, in so trauter und auch kulinarisch ansprechender Runde diskutieren zu können. Dass so viele hier sind, freut mich sehr. Ich begrüße auch viele Journalisten, die dem Thema natürlich naturgemäß nahestehen, aber auch Abgeordnete verschiedener Institutionen. Sie alle sind uns sehr, sehr herzlich willkommen. Demokratie um 12 heißt eine knackige Stunde zu einem aktuellen demokratiepolitischen Thema. Das wissen Sie, wenn Sie zu unseren Stammgästen gehören. Und heute geht es eben um die Zukunft demokratischer Mediensysteme. Wir versuchen ja immer so ein bisschen auch den Zahn der Zeit zu treffen und es ist uns, kann ich glaube ich mit ein wenig Eigenlob sagen, wieder mal gelungen. Wir haben die No-Billag-Initiative in der Schweiz gehabt, wir haben aber auch gerade den Facebook-Gründer im Kreuzverhör im amerikanischen Senat gesehen, Mark Zuckerberg. Wir sehen also, dass dieses Thema Medien und Demokratie, Zukunft des einen wie des anderen Systems tatsächlich eines ist, was uns alle drängt, was uns alle vielleicht umtreibt. It's a thing, it's you. Huge, würden manche vielleicht sagen, oder auch twittern. Und insofern sind wir froh, dass es uns auch gelungen ist, hier ein fachkundiges, kompetentes Podium zusammenzustellen. Medien sollen die Bastion der Demokratie sein und wir wollen heute darüber reden, ob das tatsächlich noch der Fall ist oder ob es nicht so eine etwas unheilvolle, würden manche sagen, vielleicht Allianz von Populisten mit dem Silicon Valley gibt und ob da überhaupt noch Platz sozusagen dazwischen ist für die Medien, die wir klassischerweise als demokratieförderliche, manche würden sagen essentielle Institutionen, ob da überhaupt noch Platz ist. Das Podium hier oben ist vertreten durch Medien, Wissenschaft und Politik, so wie es bei einem solchen Thema auch sein soll. Das Team Medien, würde man heute sagen, ist vertreten durch Roger de Weck. Ich muss ihn eigentlich nicht vorstellen, ich tue es trotzdem. Er ist studierter Volkswirt, war danach viele Jahre als Wirtschaftsjournalist tätig, 92 bis 97 Chefredakteur des Zürcher Tagesanzeigers, in Deutschland natürlich auch bekannt als Chefredakteur der Zeit, danach viele Jahre als freier Publizist tätig und für uns heute natürlich ganz besonders ein prädestinierter Gast, weil er von 2011 bis 2017 der Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG war und damit uns, glaube ich, einen vor Ort Einblick in das geben kann, was da eigentlich in der Schweiz bei der oder rund um die No-Billag-Initiative, aber eben auch danach passiert ist. Insofern, Roger de Weck, Ihnen heute hier in Berlin ein sehr, sehr herzliches Willkommen. Zu meiner Rechten, Team Wissenschaft, könnte man sagen, Birgit Stark, frühere Kollegin von mir in Mainz, studierte Sozialwissenschaftlerin 2005 an der Universität Hohenheim, promoviert zum Thema Fernsehen in digitalen Medienumgebungen, eine empirische Analyse des Zuschauerverhaltens. Man könnte sagen, diesem Thema ist sie eigentlich seitdem treu geblieben, nämlich was passiert eigentlich sozusagen, wie entwickeln sich Medien, wie beeinflussen vor allem auch neue Technologien Medien, Medienkontexte. Sie ist seit 2011 Professorin für Kommunikationswissenschaft am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, dort mit besonderem Fokus auf dem Thema Medienkonvergenz. Sie ist auch die Sprecherin des gleichnamigen Forschungsschwerpunkts dort, beschäftigt sich, wie gesagt, in vielfältiger Art und Weise mit Fragen des Medienwandels und der Digitalisierung, Folgen des Strukturwandels der Öffentlichkeit auf Medieninhalte, aber eben auch Mediennutzung. könnte jetzt eine lange Reihe von Projekten nennen, aber in Mainz war einmal das Google-Projekt zum Beispiel eins, das sehr große Resonanz gefunden hat, was stellvertretend für die Frage steht, wie eigentlich Informationsintermediäre wie Google, wie Facebook Öffentlichkeit heute verändern. Aber du guckst, oder sie gucken sich es nicht nur in Deutschland an, sondern auch im internationalen Vergleich, wie eben diese algorithmenbasierten Informationsangebote und die Nutzungsverhalten der Öffentlichkeit, öffentliche Meinungsbildungsprozesse verändern. Insofern auch Ihnen heute hier ein sehr, sehr herzliches Willkommen. Das Team Wissenschaft ist mit Ihnen wirklich auch bestens heute hier vertreten. Herzlich willkommen in Berlin. Team Politik könnte man sagen, ist jetzt etwas seltsam, dass ich die Hausherrin begrüße, aber ich tue es trotzdem. Heike Raab, Ihnen allen bekannt, Hausherrin hier heißt Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund, aber nicht nur das, sondern auch lange Jahre vorher schon natürlich im politischen Mainz, Bonn, Berlin unterwegs und tätig gewesen. Sie war lange Jahre Abgeordnete im Rheinland-Pfälzischen Landtag, sie war Generalsekretärin der SPD in Rheinland-Pfalz, 2011 bis 2015 Staatssekretärin, im Ministerium des Innern für Sport und Infrastruktur als solche CIO, also die IT-Beauftragte der Landesregierung, eben seit Juli 2015 hier in Berlin tätig als Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Medien und Digitales. Insofern sind alle drei Bereiche, Medien, Wissenschaft und eben auch Politik, hier wirklich bestens vertreten. Und nochmal, es ist seltsam, aber ich sage trotzdem Heike Raab, herzlich willkommen hier in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Kurz zum Ablauf, knackige Stunde heißt, wir haben keine Zeit für mehrstündige Referate. Wir haben trotzdem besprochen, dass wir mit kurzen Eingangsstatements auf das Thema starten. Danach gewisse Diskussionsrunden oder ein paar Diskussionsrunden hier oben auf dem Podium machen, dann aber auch das Podium natürlich öffnen, Ihre Fragen mit einbeziehen. Und ich habe als erstes Roger de Weck gebeten, uns einfach mal so einen Vor-Ort-Blick, Einblick in das zu geben, was in der Schweiz passiert ist. Herr de Weck, was ist passiert und vielleicht noch drängender für uns, ist jetzt alles wieder gut?
Im Journalismus ist nie alles gut. Ich stamme aus einem Land, um in Medias Res zu gehen, wo man mit Journalismus kein Geld mehr verdient. Das ist die zentrale, nicht nur medienpolitische, sondern demokratiepolitische Herausforderung. Die Werbung ist ins Internet abgewandert und die Verleger holen bestenfalls 5-10% der Werbeeinnahmen, die sie im Print verloren haben, aus dem Internet zurück. Die Kleinanzeigen, früher das finanzielle Rückgrat, die sind auf Online-Marktplätzen. Immer mehr Werbegeld geht zu Suchmaschinen und sozialen Medien, sprich Google und Facebook, die nicht in den Journalismus reinvestieren. Wir haben Software wie Adblock, die bereits 30% der Online-Werbung wegfiltert, und wir haben die Gratis-Mentalität. Man verdient mit gutem Journalismus für das breite Publikum kein Geld. Die Folge: Es gibt Medienhäuser, die aus dem Journalismus aussteigen und die letzten Gewinne, die man vielleicht noch 1-2 Jahre einfahren kann, abschöpfen, um beispielsweise Online-Marktplätze zu kaufen. Es gibt einen radikalen Abbau der Redaktionen und es gibt praktisch für die gesamte Deutschschweiz nur noch 2, 3, 4 eigentliche Redaktionen. Sie sind zusammengelegt worden, Zentralredaktionen, die ein Dutzend oder noch mehr Blätter bedienen. Auf dem Hintergrund dieses Abbaus gab es dann zusätzlich noch das Bestreben, den öffentlichen Anbieter, die SRG, abzubauen oder nicht nur abzubauen, sondern zu beseitigen. Was waren die Kräfte, die dahinter wirkten? Erstens ideologische Kräfte, diejenigen, die allem Öffentlichen oder angeblich staatlichem misstrauen und deshalb uns auch als Staatsradio, Staatsfernsehen diffamierten, um umso härter draufhauen zu können. Zum Zweiten die machtpolitischen Interessen in der Schweiz massiv. Wir haben einen Plutopopulismus, die populistische Partei, die knapp 30% der Wählerinnen und Wähler hat, ist in der Hand von Milliardären, und diese Partei hat bei Abstimmungen und Wahlen mehr Geld als alle anderen Parteien zusammengenommen, und sie möchten ihre Macht weiter ausdehnen und kaufen Medien und möchten eventuell Medien lancieren und wollten das öffentliche Medienhaus ganz bewusst schwächen, destabilisieren, wenn nicht beseitigen, um ihre Medienmacht auszudehnen. Und weil man kein Geld mehr verdient mit Journalismus, investieren Menschen, die kein Geld dazu haben wollen, sondern Macht dazu haben wollen. Dritte Kraft, diejenigen, die kommerziell denken und sich vorstellen, wenn man das öffentliche Medienhaus schwächt oder beseitigt, gibt es ein kleines kommerzielles Potenzial. Eine völlige Illusion. In der Schweiz haben wir 60% Marktanteil deutscher Kanäle. Google bei einer Bevölkerung von 8 Millionen Menschen hat 5 Millionen tägliche Nutzerinnen und Nutzer. 3,7 Millionen Schweizerinnen und Schweizer haben ein Profil bei Facebook von insgesamt 8 Millionen Menschen. Die Vorstellung, dass die Schwächung des öffentlichen Medienhauses die privaten Medien stärken könnte, war illusorisch. Und die vierte Kraft, die gefährlichste, auch in Deutschland stark wirkende, diejenigen, die sagen, ich zahle nur für das, was ich nutze. Die weltanschauliche Kraft. Und nach diesem Prinzip gibt es keinen Staat, keine Gesellschaft, keine Krankenhäuser, keinen öffentlichen Verkehr, keine Museen, auch keine öffentlichen Anbieter. Und diese Kräfte wurden finanziell unterstützt durch die reichen Populisten und das Ganze begleitet mit einem Dauerbashing privater Medien, die jedes erdenkliche Haar in der Suppe gefunden haben, um die öffentlichen Medien schlecht zu machen, bis es ernst wurde und sich dann viele Journalistinnen und Journalisten fragten, ja, will ich den letzten Arbeitgeber, wo man noch vernünftig arbeiten kann in der Schweiz, auch noch kaputt schreiben? Und da kippte es ein bisschen. Dieser Versuch ist grandios gescheitert. 71,6% der Schweizerinnen und Schweizer haben gesagt Nein zur Abschaffung des öffentlichen Anbieters. Und es waren drei Argumente, die ausschlaggebend waren. Die Unabhängigkeit. In einer Zeit, da in der Schweiz immer mehr private Medien massiv an Glaubwürdigkeit verlieren, weil sie abhängig werden von politischen Interessen, von mächtigen kommerziellen Interessen, weil es fast keine Werbekunden mehr gibt und die wenig, die übrig bleiben, haben umso größeren Einfluss. Die Unabhängigkeit war ganz entscheidend. Zum Zweiten die Medienvielfalt in einem Land, das im Sog der Medienkonzentration ist, auch noch einen Anbieter zu beseitigen. Und das Dritte, im Allgemeinen ist jeder für etwas Abbau, doch wenn Abbau konkret wird bei den öffentlichen Anbietern, dann regt sich heftigster Widerstand. Die Medienkommission des Parlaments verlangte beispielsweise die Einstellung der Musiksparten-Sender und da regten sich die Volksmusikverbände, die in der Schweiz äußerst mächtig sind, wir sind ja das Land der Jodler, und planten einen Marsch auf Bern. Mit anderen Worten, je konkreter die Diskussion, desto vorsichtiger das Agieren. Drei Kräfte haben sich ganz entschieden gegen diesen Abbau gewendet und die Nachabstimmungsanalysen werden das wohl bestätigen. Erstens, viele so gesellschaftliche Interessengruppen, ich sprach die Volkskulturverbände an, die Sinnesbehinderten, die genau wissen, was sie an öffentlichen Anbietern haben, die Kirchen, die Musiker, die extrem lustige Videos machten, die Filmwelt, also die halbe Schweizer Gesellschaft hat sich dagegen mobilisiert. Zum Zweiten die Frauen, die ganz überdurchschnittlich gegen den Abbau des öffentlichen Anbieters gestimmt haben. Und zum Dritten, eine Legende ist zerstört worden, die Jugendlichen, die eine der zwei stärksten Gruppen, die am stärksten dieses Volksbegehren abgelehnt haben, waren die Jugendlichen, von denen es immer heißt, na, die schauen doch überhaupt nicht mehr Fernsehen, die hören gar nicht mehr Radio. Das stimmt teilweise, aber sie wissen sehr wohl, dass die Produktion, und auf die kommt es an, auch wenn sie auf Tablet oder Smartphone nutzen, da ist die Schließe. Öffentliche Anbieter sind im Mittelpunkt der medienpolitischen Debatte. Ich glaube, das ist der völlig falsche Schwerpunkt. Werden sie geschwächt, stärkt das die privaten Medien praktisch nicht. Werden sie geschwächt, hat man Verhältnisse wie in den USA, wo es keine Medien gibt, die in einer gespaltenen Gesellschaft Brücken schlagen kann, ein Ort des demokratischen Diskurses sind. Ich glaube, die wirkliche medienpolitische und zentrale auch demokratiepolitische Herausforderung ist, wie lässt sich künftig guter, unabhängiger Journalismus weit über die öffentlichen Anbieter hinaus für die breite Bevölkerung finanzieren. Das ist die zentrale Aufgabe. Und aus meiner Sicht, im Wettbewerb mit Global Players können das private und öffentliche Medien nur in Co-Opetition machen. Gutes Zusammenspiel dort, wo man gemeinsam Geld sparen kann, und hoher Wettbewerb beim Angebot.
Vielen Dank. Erlauben Sie eine Nachfrage vielleicht. Sie haben gesagt, es ist grandios gescheitert und klar, 70% ist eine deutliche Mehrheit, aber trotzdem, 30% haben sozusagen natürlich auch dafür gestimmt. Ist der Geist nicht trotzdem aus der Flasche? Also kann man jetzt einfach sagen, wenn man auch sieht, wie die SRG darauf reagiert hat, auf die Argumente der Gegner eingegangen ist, ist nicht trotzdem ein Kulturwandel im Begriff? Oder sind diese Kräfte, die Sie skizziert haben, wirklich auch nachhaltig so stark, dass, ich komme nochmal zurück zu meiner Frage, jetzt alles wieder gut ist?
Also der durchschnittliche Abgeordnete zum Schweizer Parlament, der weiß heute, dass die Forderung nach massiven Abstrichen unpopulär ist. Mit anderen Worten, es wird Abstriche geben müssen. Die Gebühreneinnahmen sind plafoniert worden. Die Werbeeinnahmen sind seit 2012 kontinuierlich zurückgegangen. Deshalb gibt es ein Sparprogramm von etwa 100 Millionen Franken. In meiner Amtszeit bereits knapp 50 Millionen Franken gespart. Also insgesamt wird das etwa 10% des Etats gewesen sein. Das ist auch nötig, das ist richtig. Das ist in der Schweiz wesentlich leichter, weil wir keinen Kündigungsschutz haben als beispielsweise in der Bundesrepublik. Aber es ist natürlich auch brutal und manchmal wirklich geht das einem ganz, ganz nahe. Ich glaube aber, dass selbstverständlich, und Ihre Frage trifft ins Schwarze, sich die Art und Weise der künftigen Finanzierung öffentlicher Anbieter stellen wird. Ob es in 10 oder 20 Jahren noch eine Abgabe ist, eine Haushaltsabgabe, wie Sie sie in der Bundesrepublik haben und wir sie eingeführt haben, nach deutschem Vorbild, da muss man sich frühzeitig Fragen stellen. Die 30% an sich bekümmern mich nicht so sehr. Jedes Medienhaus, ob privat oder öffentlich, ist dazu da anzuecken. Stellen Sie sich vor, dass es aus irgendeinem Grund eine Volksabstimmung gäbe in der Bundesrepublik über die FAZ oder die Süddeutsche oder den Tagesspiegel oder den Spiegel. Jeder hat seine kleine Rechnung offen mit einem Medium, jeder ist mal enttäuscht worden, jeder hat sich mal über einen Artikel geärgert. Also 30% halte ich für relativ wenig.
Vielen Dank, Birgit Stark. Wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, was Roger de Weck ausgeführt hat, und es vielleicht ein bisschen in Kontext von auch Debatten, die in der Wissenschaft geführt werden, einsortieren, ist es ein Sonderfall oder ist es nicht in gewisser Weise, ja, auch in Diskussionen zu angucken, die es in anderen Ländern gibt, in Dänemark, in Österreich, in osteuropäischen Ländern, ist es nicht möglicherweise eigentlich ein ganz typischer Fall, dass wir diese Debatten führen, den man rückführen kann auf Entwicklungen, die vielleicht Nachfrage- und Angebotsseite einfach kennzeichnen? Also was passiert da sozusagen in längerer Sicht?
Ja, ich glaube, ob es ein typischer Fall ist, weiß ich nicht, aber es ist ein kennzeichnender Fall für eine Entwicklung, die wir durchmachen durch die Digitalisierung, die sich verändert hat. Und das Beispiel Schweiz zeigt ja, wie weitreichend die Veränderungen auf den einzelnen Märkten sind. Ich gehe gleich nochmal auf das Angebot ein, aber es zeigt vor allem auch, dass wirklich Leitmedien wie der Rundfunk, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der wirklich eine ganz ausgewogene Position hatte in den vergangenen Jahren, jetzt wirklich um seine Berechtigung kämpfen muss. Und das ist, wie du sagst, auch in anderen europäischen Ländern der Fall, eben in Österreich, in Polen, in Dänemark. Es ist eine Legitimationskrise, die sich verschärft hat und die in bestimmten strukturellen Kontexten, in politischen, auch unter bestimmten politischen Rahmenbedingungen eben unterschiedliche Ausmaße hat, einnimmt, ne? Aber klar ist, unabhängiger Qualitätsjournalismus, das haben wir schon gehört, ist wirklich unter Druck gekommen und die wirklichen Vorwürfe zu teuer, zu groß, zu umfangreiche digitale Präsenz im Netz und zu schlechte Programme. Wenn man das jetzt mal versucht, auf eine abstraktere Ebene zu fassen, eben aus der Angebotsperspektive, muss man, glaube ich, da beginnen, wo Roger Dirweck auch begonnen hat, nämlich was passiert auf den Märkten? Große globale agierende kapitalstarke Unternehmen wie Facebook, Amazon, Google sind sehr groß geworden, haben die Wettbewerbsbedingungen komplett verändert, haben für die etablierten Sendermarken ganz neue Voraussetzungen geschaffen und ist auch ein ganz neuer Typ von Akteur am Markt zentral geworden. Eben nicht eingebunden in nationale Medienstrukturen, komplett unabhängig auch von irgendwelchen journalistischen Rechenschaftsstrukturen, nicht eingebunden in normative Geschichten. Dann, das heißt, sie haben bislang agiert und auch in ihrem Selbstverständnis sich so definiert als technische Unternehmen, rein ausschließlich als technische Unternehmen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch der springende Punkt in der Auseinandersetzung im Datenskandal um Facebook, weil jetzt zum allerersten Mal dieses Schlagwort Verantwortung aufkommt. Also jetzt zum allerersten Mal und Mark Zuckerberg sich ja explizit geäußert hat, dass er bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Also das heißt, diese Art der Unternehmen, die nun die Wettbewerbsbedingungen diktieren, haben eine ganz andere Position. Und das ist ja auch das Problem für die Regulierungsseite, dass man sie schlecht einordnen kann. Medienökonomen sprechen hier auch von einem Paradigmenwechsel in der Ökonomie von gesellschaftlich relevanten digitalen Inhalten. Das ist der eine große wichtige Punkt von der Angebotsseite. Von der Nutzerseite muss man sagen, auch hier haben sich die Machtstrukturen verändert. Nutzer, wir wissen, in medienkonvergenten Welten haben die Nutzer viel, viel mehr Möglichkeiten. Sie haben mehr Mitbestimmungsrechte, sie haben mehr Beteiligungsoptionen und sie nutzen diese auch. Also, und in der Vernetzung mit, also die Vernetzung des Publikums untereinander schafft natürlich auch neue Machtstrukturen. Und dieses hierarchische Machtprinzip zwischen Journalismus und Nutzer, zwischen Journalist und Nutzer hat sich komplett verändert. Ist aufgelöst worden und ist ja auch für journalistische Seite sehr schwierig, diese neue Rolle für sich zu definieren. Mediennutzung insgesamt ist natürlich auch personalisierter geworden und dieses der klassische Gatekeeping-Prozess, da gehen wir vielleicht nochmal drauf ein auf die Personalisierung, aber der klassische Gatekeeping-Prozess, so wie wir ihn kennen, hat sich verändert und wir sprechen mittlerweile in der Kommunikationswissenschaft auch von diesem kollektiven Gatekeeping-Prozess. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht. Insgesamt natürlich für die Medienpolitik sehr viele Herausforderungen, sehr viele neue Punkte und das Grundproblem ist auch, glaube ich, dass die Strukturen oder die Leitprinzipien, die wir gekannt haben in der Medienregulierung, so nicht mehr funktionieren. Und dann die große Frage entstanden ist, wo ansetzen? Also zum Beispiel Mediengattung und oder auch jetzt von Unternehmen, die eigentlich keine Medienunternehmen sind und sich definitiv als technische Unternehmen definieren. Das ist der Punkt.
Vielen Dank. Vielleicht auch da eine Nachfrage. Du hast gesagt, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die Nutzer. Eigentlich sagen wir doch mal mehr Beteiligung, toll, aufklärerisch, jeder kann sozusagen das tun, was er will. Jetzt sehen wir aber, dass es sozusagen auf gesellschaftlicher, auf systemischer Ebene dann eben die Kehrseite hat, dass das vielleicht eben bedeutet, dass die Leute sich für Sport, aber nicht für Politik interessieren. Kann man das zurückdrehen oder ist es nicht sozusagen, wenn man sagt, die Nutzer sollen heute mehr denn je gucken, was sie gucken möchten, etwas, das man dann auch akzeptieren muss?
Ich denke, das ist der springende Punkt. Man kann es nicht mehr zurückdrehen, man muss es akzeptieren. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo sich öffentlich-rechtliche Anstalten ganz schwer tun, die neuen Bedürfnisse und die Erwartungen an Medienangebote zu erfüllen. Die sind sehr vielseitig und wenn der Nutzer einfach gewöhnt ist, sich das zu holen auf den Plattformen, was er gern sehen möchte, dann hat er die Erwartung natürlich auch an die anderen Anbieter. Und dann kehrt er seine Erwartungshaltung auch nicht komplett um. Also zurück auf gar keinen Fall.
Paradigmenwechsel. Bewährtes funktioniert nicht mehr. Zugleich werden die Regulierungserfordernisse vielleicht nicht unbedingt eingefordert, aber faktisch größer. Was macht es mit einer Medienpolitikerin oder mit Medienpolitik? Ist es eine Herausforderung, der man sich gerne stellt? Oder ist es eher was, wo man sagt, oh mein Gott, lass uns den Kopf, was sicherlich nicht die Antwort ist, aber in den Sand stecken?
Wenn man sich nicht gerne Herausforderungen stellt, sollte man nicht Medienpolitik in Deutschland versuchen zu machen. Wir sind in einem unglaublichen Spannungsfeld unterwegs, das auch skizziert worden ist. Frau Stark, Frau Professor Stark hat eben auf die konvergente Medienwelt hingewiesen. Und während früher wir Länder immer genau wussten, in der Rundfunkkommission der Länder mit unseren Staatsverträgen regulieren wir und schaffen eine Medienordnung im dualen System, die funktioniert, wissen wir, dass in der konvergenten und digitalen Welt wir viel mehr auch den Bund mit einbeziehen müssen. Wir haben 2 Jahre lang eine Steuerungsgruppe gehabt zum Thema Medienkonvergenz und wir viel mehr auch europäische Regulierung von der SATCAP-Richtlinie bis zur AVMD-Richtlinie in den Blick nehmen müssen, weil die Herausforderungen anders geworden sind. Und deshalb möchte ich auch damit beginnen, dass auch das, was in der Schweiz an Abstimmungsprozess passiert ist, wir mit großem Interesse verfolgt haben. Und ich für die Rundfunkkommission der Länder, die ich für Malu Dreyer koordinieren darf, sagen kann, wir haben mit großer Erleichterung 70% Zustimmung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich will es positiv formulieren, weil es war ja so kompliziert. Man musste ja Nein sagen zu Nobilla. Also das war ja, man musste, glaube ich, mit Nein abstimmen, um für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu votieren.
Doppelte Verneinung.
Das war eine doppelte Verneinung, genau. Nein zu Nobilla quasi. Und ich finde 70% ein sehr positives Ergebnis und würde mir wünschen, dass unsere Diskussionen am Ende so laufen. Unsere Diskussionen, wie sind die? Sehr zum Teil ähnlich gelagert wie in der Schweiz. Aber wenn wir den Blick durch Europa schweifen lassen, stellen wir fest, und ich möchte nicht die osteuropäischen Nachbarstaaten bemühen, die, wo Medienpolitik in Ungarn und Polen noch vor ganz anderen Herausforderungen steht. Aber wir haben schon häufig Spannungsfelder gehabt. Und während wir in Italien mal erlebt haben, dass Politik und Medien im Privaten mit einem Namen verknüpft von Berlusconi fast eins geworden sind, so wird nunmehr der Vorwurf erhoben, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU oder in unseren Nachbarstaaten wie der Schweiz dann quasi der vom Staat und von der Politik dirigierte Rundfunk sei. Und dieser Vorwurf ist in dieser Intensität neu, der hat an unglaublicher Dynamik gewonnen und der wird nicht nur von politischen Parteien in den unterschiedlichen Parlamenten wiederholt, sondern er perpetuiert sich auch ein Stück weit in den sozialen Netzwerken, aber zum Teil auch in den verschiedenen Zeitungsverlagen. Und das ist eine neue Qualität. Und die bleibt natürlich auch nicht unbemerkt in der Rundfunkkommission der Länder. Und alles macht sich ähnlich. Und da möchte ich mal Gemeinsamkeiten oder Unterschiede auch deutlich machen. Ähnlich wie in der Schweiz haben wir auslösend von dem Beitrag, von den Gebühren, die der Rundfunk, der Haushalt, der Zuschauer, Zuschauerin, Zuhörer, Zuhörer zahlt, eine Debatte, wie viel gebe ich aus? Und wir haben ähnlich wie in der Schweiz die Debatte, ich will nur für das zahlen, was ich auch sehe. Und dann wird uns vorgezeigt, ja, schaut doch mal, in Großbritannien gibt es auch andere Modelle und so weiter. Wir haben aber eine andere Denke. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade bei Demokratie um 12 über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Und jeder von Ihnen, alle, die wir hier im Raum sind oder jede Bürgerin, jeder Bürger wird seine persönlichen Vorlieben haben. Der eine ist überwiegend sportinteressiert, der andere kulturell, der andere liebt Unterhaltungsbereiche. Und die gibt es in den Zeitungen, im Privaten und im Öffentlich-Rechtlichen. Aber, und wir reden über Filterblasen. Ich glaube, früher gab es auch schon Filterblasen. Vielleicht hat man sie nicht als solche genannt, aber jeder hatte seine Lieblingszeitung abonniert und hat sich die andere vielleicht auch gar nicht angelesen und hatte seine persönliche Vorlieben, wen er gerne im Fernsehen gesehen hat oder welche Radiosendungen er gerne gehört hat. Aber wir erreichen mit keiner anderen Art und Weise als mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich jede Bürgerin, jeden Bürger, jede Altersklasse. Und dieser Grundversorgungsauftrag, den können wir aber nicht einfach nur so stehen lassen. Und das ist die große Herausforderung, sondern wir müssen ihn auch mit Leben erfüllen. wenn ich von Journalistinnen und Journalisten gefragt werde, warum brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, muss ich in einem kurzen, knappen Satz nämlich eben das beantworten können. Ich muss es auf der Straße, am Infostand oder wo auch immer beantworten können. Und da kann ich nicht das Bundesverfassungsgericht bemühen, denn das wird die Menschen beim Einkaufen, beim Aldi nicht interessieren, wenn ich jetzt sage, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist ein Grundversorgungsauftrag. Sondern ich muss erklären können, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet Informationen, Nachrichten, hat ein internationales Korrespondentennetzwerk, ist in der Regionalität gut aufgestellt, bildet die ganze Gesellschaft ab, liefert Dokumentationen, Unterhaltung, Sport und so weiter. Ich muss den Blumenstrauß nennen können und sagen können, dass es ein Mehrwert ist. Und das, finde ich, ist in der Schweiz so beeindruckend gelungen. Und deshalb haben wir uns das auch sehr genau angeschaut. Denn wir erleben unglaublich heftige Debatten, wenn wir Rechtsetzung, Staatsvertragsrecht weiterentwickeln wollen. Ein Beispiel ist der Online-Auftritt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der sogenannte Telemedienauftrag. Das hat zu Äußerungen von weitgehend prominenten Menschen geführt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Südkorea verglichen haben und die unwidersprochen geblieben sind, was ich bedauerlich finde. Und wir müssen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss eben für sich auch in eine solche qualitative Eigenwerbung gehen, dass die Menschen sagen, ja, ich zahle dafür gerne 17,50 Euro oder vielleicht auch irgendwann ein bisschen mehr. Wir in der Politik tragen jetzt dafür Sorge. Wir haben vor 2 Jahren schon diese Stimmungslage aufgenommen und die hat sich in den 2 Jahren unglaublich verschärft. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, Auftrag und Struktur. Wir haben uns bisher unglaublich viel mit der Struktur beschäftigt, nämlich geguckt, wie können wir die Strukturen so optimieren und effizienter gestalten im Dialog mit den Anstalten, dass wir die Beitragsstabilität möglichst gut in den Blick nehmen können. Wir haben damals 30 Cent nicht abgesenkt. Das war auch eine doppelte Verneinung. Wir haben eine Nichtabsenkung gemacht, um den Beitrag stabil zu halten. Wir haben 30 Cent 2016 auf Sperrkonten überwiesen, damit wir keinen Jojo-Effekt haben, wenn der nächste Beitragsbericht wieder kommt. Wir gehen Ende diesen Jahres in die nächsten Beitragsanmeldungen. Wir werden 2019 einen neuen Bericht bekommen. Und der wird wieder in einem Spannungsfeld stehen, nämlich in einem Spannungsfeld von Landtagswahlen. Und mit jeder Entscheidung über den Beitrag, die KEF macht uns eine Empfehlung, müssen wir durch 16 Landtage. Und da haben wir ein sehr differenziertes Bild auch in den Ländern. Und wenn ich auch noch meinen politischen Beitrag dafür leisten kann, dass wir nicht zwischen Ost und West und Nord und Süd anfangen zu unterscheiden, was die Beurteilung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht, dann ist mir das ganz besonders wichtig, denn wir haben in Deutschland auch eine sehr unterschiedliche Diskussionslage. Während ich bei uns in Rheinland-Pfalz häufig höre, ob der Beitrag am Ende 17,50 Euro ist oder, und er ist ja seit 2009 stabil, ob ich nicht vielleicht dann 2020 mal bereit bin, 18 Euro oder 18,50 zu zahlen, gibt es andere Länder, in denen da sehr anders und sehr kritisch und sehr aggressiv auch zum Teil diskutiert wird. Und wir erleben, dass es auch in Deutschland Parteien gibt, die an die Laternenmaste Plakate hängen, GEZ sogar abschaffen. So, wir werden mit Auftrag und Struktur und im Dialog mit den Anstalten hoffentlich das Gesamtpaket vorlegen können, bei den Strukturen optimieren, zu sagen, wir haben verstanden, wir wollen auch kosteneffizienter sein, aber gleichzeitig muss es beim Auftrag und beim Programm auch weitergehen. Die Anstalten müssen so gutes Programm machen, dass die Leute auch am Ende sagen, das ist es mir wert.
Vielen Dank. Vielleicht auch hier eine Nachfrage. Also, wenn wir an Europa denken, Macron sagt, ich bin bereit, mehr für Europa zu zahlen. Auch die Große Koalition sagt, wir sind bereit, mehr für Europa zu zahlen. Warum? Weil das auch Wertschätzung signalisieren soll. Jetzt führen wir aber mit Blick auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk so eine Debatte, dass wir einerseits schon Wertschätzung vermitteln wollen, aber doch immer irgendwie auch implizit oder explizit über Sparen reden. Müsste man nicht viel offensiver sagen, natürlich muss der Beitrag weiter steigen, denn sonst leidet die Qualität und das wollen wir nicht. Also macht man sich nicht damit auch sozusagen gewisse Argumente der Kritiker zu eigen, wenn man dann doch permanent diese, wo können wir noch sparen, Diskurse führt?
wir führen hier die Diskussion nicht so. Wir haben 2016, als wir die 30 Cent nicht abgesenkt haben, haben wir ganz klar gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Deutschland unbedingt wichtig. Er ist wichtig für die Demokratie, für die Meinungsvielfalt und er leistet einen unglaublich wichtigen Beitrag für Information und Bildung und Kultur. Deshalb haben wir uns schon 2016 eben auf den Weg gemacht, die Beitragsstabilität als ein Argument neben vielen, vielen anderen in den Blick zu nehmen. Und wir sparen nicht um des Sparens willen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss sich weiterentwickeln. Wir haben vor einigen Jahren das neue Online-Angebot im Jugendbereich Funk installiert und haben gesagt, okay, da haben wir das Prinzip auch schon angewandt. Es gibt ein neues Angebot, Only Online, Jugendkanal, aber dafür wurden zwei Spartenkanäle eingestellt. Und es kann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nicht so sein, wenn es neue Entwicklungen gibt oder die Mediatheken On-Demand-Angebote anbieten, brauchen wir dann wirklich noch alle Spartenkanäle, die linear ausstrahlen. Es gibt durchaus Programmanteile, die man auch im On-Demand-Bereich sehr gut abfragen kann. Und wir sagen einfach, es muss nicht nur an der Quantität wachsen, die Qualität muss auch in Blick genommen werden und Partizipation an den digitalen Entwicklungen ist für uns wichtig und deshalb muss man sich immer selber überprüfen.
Herr De Weck, Heike Raab hat den Anspruch der Grundversorgung gerade angesprochen. Sie haben eingangs auch sozusagen über nationale Kohäsion geredet. Ist es nicht letztlich, wenn man zugleich bedenkt, was Birgit Stark über Nutzungsverhalten gesagt hat, irgendwo eine Illusion zu sagen, wir können aus einer Anstalt heraus diesen Anspruch der Grundversorgung implizit dann doch auch das für jeden, was dabei ist. Ist es nicht eine Illusion, diesen Anspruch in der heutigen Zeit aufrechtzuerhalten?
In einer Zeit der Fragmentierung, und zwar nicht nur der Gesellschaft, auch der Weltpolitik, der Fliehkräfte, ist es selbstverständlich schwieriger geworden, Kohäsion zu schaffen innerhalb eines Landes. Aber das müsste eine Aufforderung sein, erst recht in diese Kohäsion zu investieren. Was es bedeutet, wenn man eine tief gespaltene Gesellschaft hat, praktisch zwei Öffentlichkeiten in den USA, zwei Mediensysteme, die praktisch nicht miteinander kommunizieren, nichts, was die beiden gespaltenen Öffentlichkeiten, Ost- und Westküste einerseits, Roast Belt andererseits, um es wirklich zu schematisieren, verbindet. Was es bedeutet, sehen wir jetzt anhand der Trump-Administration. Sonnenspaltung ist für die Demokratie, unser Thema heute, gefährlich. Wir haben einen Präsidenten, der die erste Gewalt, das Parlament, missachtet, die dritte Gewalt die Justiz bedrängt und die vierte Gewalt die Medien beschimpft. Und ich glaube schon, dass aufgrund einer besseren Mediensituation auch die Demokratie ein bisschen besser oder weniger schlecht wäre in USA. Was dahinter steht, es gab sind viele Kolleginnen hier und Kollegen im Raum. Was treibt uns alle Journalistinnen und Journalisten an? Wir sind Kinder der Aufklärung. Unser Gewerbe ist mit der Aufklärung entstanden. Und Aufklärung, das ist Menschenrechte, Menschenwürde, Gewaltenteilung, Respekt vor Minderheiten, Integration, Inklusion, Förderung der Kultur, also der Zivilisation. Und das war Konsens und dieser Konsens hat sich gespiegelt im Auftrag öffentlicher Medienhäuser, ob es nun die Charta der BBC ist oder die Konzession der SRG oder die Staatsrundfunkverträge in der Bundesrepublik. Wir haben heute eine Gesellschaft, in der es keinen Konsens mehr gibt über die Werte der Aufklärung, in dem es zusehends politische Kräfte gibt, die sich profilieren im Kampf gegen die Werte der Aufklärung. Das heißt, dass die Aufträge öffentlicher Medienhäuser heute hochpolitisch sind und von diesen Kräften als hochpolitisch wahrgenommen werden. Sie wollen solche Aufträge nicht. Aber letztlich sind hier private Medien, die einen Anspruch haben, und öffentliche Medien im selben Boot. Denn wenn die Angriffe auf die öffentlichen Medien vielleicht etwas härter sind, der Begriff Lügenpresse zum Beispiel umfasst ja auch die privaten Medien, diesen aufklärerischen Anspruch, den Und der das Schönste an unserem Beruf ist, wohl wissend, dass wir ihm manchmal Genüge tun und manchmal weniger, der wird jetzt in Frage gestellt, weit über die öffentlichen Anbieter hinaus. Das ist der Hintergrund der gesellschaftlichen Debatte für mich.
Birgit Stark, können öffentlich-rechtliche Medien diesen Auftrag denn erfüllen, wenn sie doch von Teilen der Gesellschaft einfach nicht akzeptiert werden in dieser Rolle? Also nochmal Stichwort nationale Kohäsion. Ist das nicht ein letztlich unlösbarer Widerspruch?
Na, sie sollten darum kämpfen, dass sie diesen Auftrag erfüllen. Und sie tun das ja auch zum Teil. Ich glaube, das wird sehr negativ bewertet, aber differenziert man das, dann ergibt sich ein anderes Bild. Ich möchte an dem Punkt da anknüpfen, weil das wichtige Schlagwort ist eigentlich die Integrationsfunktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und auf diese Funktion sollten sich die Anstalten auch besinnen. Und das ist die zentrale Funktion in segmentierten oder polarisierten Gesellschaften. Und wir leben in Deutschland nicht in so einer stark polarisierten Gesellschaft wie in den USA. Deshalb, wir haben gute Ausgangsbedingungen, da anzuknüpfen. Und ich denke, das ist wirklich ein zentraler Punkt, weil was für Funktion, dahinter steckt ja die Frage, wie kann ich diesen Auftrag runterbrechen? Was für Funktion können öffentlich-rechtliche Angebote aus Nutzersicht überhaupt erfüllen? Und das ist natürlich neben diesen klassischen Informationsfunktionen, Orientierungsfunktionen, die auch extrem wichtig geworden sind, die Unterhaltungsfunktion wichtig, aber zentral ist die Integrationsfunktion. Und da müsste man sich mehr besinnen. Was heißt das überhaupt, Integration? In der Kommunikationswissenschaft gibt es verschiedene Dimensionen, auf die man die runterbrechen kann, eine Art von Integration. Und ein wichtiger Punkt sind die Vermittlung von Werte und Normen. Werte und Normen, die zentral sind für das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Aber würde Integration nicht auch heißen, dass, ich will es mal anders formulieren, wenn das öffentlich-rechtliche Angebot sich so ausdifferenziert, dass zwar jeder irgendwie was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk anschaut oder anhört oder liest oder sich vor, was auch immer, aber letztlich doch jeder was anderes schaut, ist das dann nicht, ist das noch Integration? Nur weil sozusagen das Angebot so ausdifferenziert ist, dass zwar jeder was findet, aber eben doch jeder was anderes.
Das ist die Frage nach dem Lagerfeuer. Also wo sind denn noch die Brücken? Wo versammeln wir uns denn noch vor gemeinsamen Fernseh-Events? Also es gibt sie nach wie vor, Sportübertragungen, Fußballweltmeisterschaften, sowas gehört dazu. Aber natürlich so in den einzelnen Genres franzt das aus und differenziert sich das aus, klar. Aber ich glaube, diese Brücken zu bauen, das ist die nächste große Aufgabe, zu sagen, es gibt diese Punkte, wo es eine gemeinsame Nutzung gibt, wo es gemeinsame Fernsehnutzung gibt. Und wo vielleicht auch Fernsehnutzung zur Anschlusskommunikation führt, zu persönlichen Gesprächen, wo man sich austauscht. Also diese Brücken zu schlagen, die sind möglich und die finden jetzt vielleicht auf eine andere Art und Weise statt. In der Kommunikationswissenschaft gibt es immer das Beispiel, früher hat man das daran festgemacht, dass wir alle samstags 20.15 Uhr Wetten, dass geguckt haben. Die Sendung gibt es überhaupt nicht mehr. Also es gibt aber neue Formen, sage ich jetzt mal, wo es zu einer Community-Bildung kommt, wo man einfach das Gefühl hat, man tauscht sich aus, man gehört dazu, zu seiner Community und das kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Netz natürlich liefern.
Aus medienpolitischer Sicht zunehmende Ausdifferenzierung. Sie haben eben angesprochen, dass man an den Programmauftrag auch ran möchte, mehr on demand. Ist das nicht implizit so eine Abkehr von dieser Integrationsfunktion und ein Anerkennen, dass eigentlich halt jeder soll das gucken, was er findet und ein bisschen was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk für jeden halt einfach dann anbieten?
Das könnte man so interpretieren, aber genau das soll es nicht sein. Es gibt eine Reihe von Studien, die man alle kennt, jetzt eine neue, zufällig von der Johannes Gutenberg Universität, auch das Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Medien untersucht. Und das ist das, was Herr de Weck eben ansprach, auch mit dem Thema Lügenpresse. Und ich möchte den Bogen spannen zur Integrationsfunktion. Wir haben dabei festgestellt, oder die Studie hat festgestellt, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Tageszeitungen ein unglaubliches Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Und wenn man das mit den Zahlen in der Schweiz vergleicht, mit der Zustimmung oder mit der Ablehnung von Nobilak könnte man das fast mit so 70-30 sehr gut vergleichen. Also ähnliche Werte wie in der Schweiz, nur dass wir keine Volksabstimmung zu diesem Thema hatten. Wenn ich jetzt aber von dieser Zustimmung ausgehe, dann muss ich auch mal schauen, wie sieht unsere demografische Entwicklung aus? Wer schaut überwiegend öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wer konsumiert die Tageszeitungen? Und da bin ich sehr schnell bei der Analyse, dass das Menschen, ich sag mal, mit einem reiferen Schatz von Lebenserfahrung überwiegend sind. So, wenn ich jetzt aber haben will, dass die Gesellschaft nicht weiter fragmentiert und ich an die jungen Leute herankommen muss, die vielleicht weniger lineare Nutzung, also das zeigt, glaube ich, die Studie ja auch sehr deutlich, dass wenn man mal sich mit der Familienplanung beschäftigt hat und einen Berufsalltag hinter sich hat, dann schaltet man eher mal linear das ein, was gerade im Fernsehen so kommt, als wenn man jünger ist, dynamischer ist und was weiß ich, den Abend bei schönem Wetter lieber in den Rheinanlagen oder im Tiergarten oder im Tempelhof verbringt. So. Das heißt, ich muss das Mediennutzungsverhalten, was Professor Stark angesprochen hat, bei der Integrationsfunktion, glaube ich, unglaublich stark berücksichtigen. Heute ist es vielleicht noch die lineare Nutzung, aber demnächst werden digitale Endgeräte viel stärker das sein, was Fernsehen heute für die Menschen noch ist. Und da müssen wir schauen, die Tageszeitungen sind in einem Riesenumbruch, was das angeht. Die Tageszeitungen wollen ihre Nutzerinnen und Nutzer natürlich über das gedruckte Papier, aber zunehmend über die Online-Angebote erreichen, über Smartphone, über den Tablet. Dort gibt es jetzt, damit nicht das passiert, was Herr De Weck richtigerweise sagte, dass das diese Gratis-Mentalität weitergeht. Es gibt jetzt zunehmend Bezahlschranken, die offensichtlich auch in Deutschland von den Menschen akzeptiert werden, erfreulicherweise. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der versucht es, aber er kommt vielfach noch nicht mit diesen Angeboten rüber. Ich sehe jetzt auch, dass der private Rundfunk, es gibt jetzt, glaube ich, so eine neue ProSieben-Sat1-App oder Sat1-App, privater und öffentlich-rechtlicher Rundfunk versuchen, an ihre Nutzerinnen und Nutzer über die Endgeräte zu kommen. Und das scheint mir wichtig und da müssen wir schauen, ist unser regulatorischer Rahmen so, dass sie das alles tun können? Müssen wir dann noch nachlegen? Wie gehen wir auch europäisch damit um? Das ist ja eine Riesendiskussion, welche Angebote kann man auch über die Grenze hinweg schauen? Und das wird uns sehr intensiv beschäftigen. Ich will aber beim Thema Glaubwürdigkeit noch einen Punkt ansprechen. Und ähnlich wie in der Schweiz ist es ja bei uns auch eher eine rechtskonservative, nationalpopulistische Partei, die sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Hauptkritiker scheinbar angenommen hat. Aber ich erlebe es beispielsweise im Medienausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages, dass manchmal gar nicht mehr differenziert wird, wer ist denn die Quelle. Mal wird ein Beitrag eines öffentlich-rechtlichen Senders kritisiert, mal ein Beitrag in einer Tageszeitung, mal sonst irgendwas. Es ist so eine grundsätzliche Kritik, wenn jemand Kritik an mir übt, übe ich Kritik an dem, der die Kritik ausgesendet hat. Das ist ein völlig anderes Demokratieverständnis. Aber ich sag mal, wenn es uns gelingt, immer mal 2/3 der Bevölkerung mitzunehmen, dann sind wir, glaube ich, auf der guten Seite. Und ich würde gerne das andere so weiterentwickeln, dass wir die Menschen weiter erreichen. Und ich glaube, da müssen die Öffentlich-Rechtlichen genauso wie alle anderen dahin, dass sie sie auch da erreichen, wo sie Medien konsumieren.
Letzte Frage und dann würde ich Ihre Fragen gerne hören. Herr De Weck, es gab ja so eine gewisse Debatte, zumindest habe ich so wahrgenommen, im Kontext der No-Billag-Initiative im Nachgang. Sie sprachen eingangs darüber, dass man mit Journalismus kein Geld verdienen kann, Punkt. Wir haben jetzt ganz viel über öffentlich-rechtlichen Rundfunk geredet, über Presse mal so am Rande. Ich glaube, es gibt so eine erste Debatte über Presseförderung in der Schweiz. Ist das dann nicht die logische nächste Konsequenz, wenn wir auch sagen, nicht nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist wichtig, sondern auch Presse ist wichtig, dass wir auch da über neue Finanzierungsmodelle reden müssen? Gibt es diese Diskussion in der Schweiz? Vielleicht können Sie uns dazu noch ein, zwei Punkte sagen, öffentlich-rechtliche Finanzierung der Presse?
Klares Ja. In einem kleinen Land jedenfalls wird man ohne öffentliche Finanzierung auch andere Medien als die bisherigen öffentlich-rechtlichen Anbieter nicht herumkommen. Die Verleger wehren sich noch dagegen, haben das Gefühl, sie würden in die Abhängigkeit des Staats kommen. Aber wenn man eine vielfältige Medienlandschaft in der Schweiz aufrechterhalten will, eine, die, und die staatspolitische Aufgabe privater Medien ist genauso wichtig, so groß und so relevant wie diejenige öffentlicher Anbieter, wird man drum nicht herumkommen. Es gibt verschiedenste Modelle, die beispielsweise in Nordeuropa entwickelt worden sind und die die Unabhängigkeit der Redaktionen gewährleisten. Es ist für mich evident, denn sonst gibt es entweder Abbau oder noch mehr Konzentration oder Übernahme von Medien durch Kräfte, die politisch Einfluss nehmen wollen auf die Gesellschaft. Und das, was durchaus erfolgreich sein kann, in der Schweiz, diese neue Webseite Republik mit Crowdfunding und Mäzenatentum, das ist für Nischen. Damit kann man nicht einen ganzen Medienplatz bestreiten. Mit anderen Worten bin ich mir sicher, dass hier ein Paradigmenwechsel stattfinden wird und in der Schweiz bei den Beratungen über ein neues Gesetz über elektronische Medien die öffentliche Finanzierung über die SRG hinaus ein Thema bleiben wird.
Vielen Dank. Dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir noch ein wenig Zeit für Ihre Fragen haben, so es sie denn gibt. Ja, bitte sehr.
Herr De Weck, ich stimme Ihnen zu 99,9% zu, insbesondere auch was den Weg in eine öffentlich-rechtliche Finanzierung von gutem Journalismus angeht. Was ich ein bisschen verwunderlich fand, ist, wieso Sie anscheinend der New York Times oder der Washington Post nicht so billigen, umfassend einen öffentlich-rechtlichen Diskurs auf Qualitätsniveau zu ermöglichen. Und auch aus der Schweiz fiel mir da die NZZ ein. Ich glaube, das sind doch schon wegweisende Orientierungs- und Leuchtpunkte in der Medienlandschaft.
Ich bin mit Ihnen sehr einverstanden. Ich glaube, dass Elitezeitungen, die ein kaufkräftiges Publikum von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die gut informiert sein müssen und bereit und fähig sind, dafür auch Geld zu zahlen, dass die eine gewisse Zukunft haben. Bei New York Times, wenn man den globalen angelsächsischen Markt bedient, erst recht. Schon für eine neue Zürcher Zeitung auf dem kleinen schweizerischen deutschsprachigen Markt wird es schon schwieriger, das zu refinanzieren. Für mich ist die Kernaufgabe nicht die Finanzierung eines guten Journalismus für die Elite, den sehe ich als relativ gesichert an. Ich sehe auch, dass gerade Wochentitel, die sich an die Elite wenden, wie ein Economist oder die Zeit in der Bundesrepublik und andere, sich ganz tapfer halten. Für mich ist die gute Information des breitesten Publikums die finanzielle und demokratiepolitische Herausforderung.
Bitte. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
Ernst-Ludwig Ganzert, Produzent bei der Icon für öffentlich-rechtliche Sender auch. Ich habe eine Frage an Herrn De Weck, aber als Außenstehender eher mit der Erfahrung der Schweiz. Eine utopische Frage, nehmen Sie mal an, es würde sich eine kleine Delegation bilden, die zu Ihnen nach Zürich reist, bestehend aus dem Intendanten des ZDF und dem Vorsitzenden der ARD und vielleicht noch einigen politischen Vertretern, die sagen, wir sind ganz ratlos. Wir haben das beobachtet bei Ihnen. Die Volksabstimmung ist deswegen gut ausgegangen, weil ein Bewusstsein geweckt wurde bei der Bevölkerung offensichtlich für den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir wollen es nicht so weit kommen lassen, wir wollen jetzt schon Maßnahmen ergreifen. Was empfehlen Sie uns?
Steht mir nicht zu, Ratschläge zu erteilen.
Wir erlauben
es. Was aus meiner Sicht wichtig ist, erstens, öffentliche Anbieter, aber das gilt auch für private Anbieter letztlich, sollen nicht nur respektiert werden, sondern es soll auch noch ein bisschen Liebe dabei sein. Diese Nähe, diese Verbundenheit, diese nicht nur rationale Dimension des Respekts, sondern auch die emotionale Dimension der Liebe zu dem einen oder anderen Medium. Und ich glaube, dass öffentliche wie private Anbieter hier nicht genug tun können, um nicht nur immer die rationale Seite ihres Publikums anzusprechen, sondern auch die Verbundenheitsseite. Zweite Überlegung, je medialer die Gesellschaft, desto wichtiger der direkte persönliche Kontakt, wie wir ihn heute zum Beispiel pflegen. Und öffentliche Anbieter, wir haben hier in der Schweiz einen Vorteil gehabt, dank unserer Trägerschaft. Die SRG ist ja ein privatrechtlicher Verein mit 25.000 Mitgliedern. Jede und jeder kann beitreten. Botschafter, des öffentlichen Anbieters in die Gesellschaft und gleichzeitig Relais von der Gesellschaft ins Haus, ins öffentliche Medienhaus hinein. Also dass man diesen Dialog mit dem Publikum über alle denkbaren und eben nicht nur medialen Kanäle unglaublich pflegt und pflegen soll. Und zum Dritten, ich glaube, öffentliche Anbieter sind sich manchmal ein bisschen zu fein. Gutes tun, aber sie reden nicht so gern darüber, weil das bis jetzt eigentlich nicht zum Command der Branche gehörte. Ich finde, man muss immer wieder auch in Erinnerung rufen, welche Leistung erbracht wird. Und wenn man eine gute Leistung erbracht werden, darf man ruhig zeigen, was dahinter steht. Und diese, ohne dass es in Selbstbeweihräucherung ausarten würde, aber diese Aufgabe zu zeigen, was man leistet, immer wieder mit Making-of-Filme, mit kleinen Hinweisen, mit medienpolitischen Debatten und, das hilft sehr. Der Vorteil dieser Abstimmungskampagne, die es in der Schweiz gab, ist, dass jetzt doch ein beträchtlicher Teil der Schweizer Bevölkerung über Medienpolitik, über die Zusammenhänge, wie ein öffentliches und auch wie ein privates Medienhaus funktioniert, besser Bescheid weiß. Und das gibt mir Zuversicht, sage mal, für die nächsten 4-5 Jahre.
Ergänzen dazu?
Ja, noch eine kurze Ergänzung. Ich finde Ihre Frage auch sehr wichtig, weil das muss sich ja eigentlich jedes Land jetzt fragen, was einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert. Und ich möchte an den ersten Punkt von Roche de Weck anknüpfen, nämlich das, was man eigentlich Bindung oder Image nennt. Und diese Bindung ist, glaube ich, das, was fehlt, auch in bestimmten Zielgruppen, diese Bindung an die Sendermarken, an die öffentlich-rechtlichen Sendermarken oder die ja verloren geht. Und eine Bindung aufzubauen oder das Image zu verbessern, geht natürlich auch über die Angebote, über die entsprechenden Inhalte, über die Formate, wo man einfach sagt, über bestimmte Serien zum Beispiel in den jüngeren Zielgruppen kann ich so eine Bindung wiederherstellen. Das, was Funk jetzt versucht, und Funk hat ja eine Vielzahl von Formaten geschaffen, aber die müssen jetzt unbedingt noch, oder da arbeiten sie ja daran, jetzt auch bekannter zu werden und diese Bindung aufzubauen über die einzelnen Formate und vielleicht über die Protagonisten, die diese Formate promoten. Also das ist ein Punkt, was man nicht vernachlässigen darf.
Bitte. Ganz kurz. Es ist ja total schräg, wenn der MDR in Leipzig oder der Südwestrundfunk in Stuttgart Tag der offenen Tür machen, rennen die Leute dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Bude ein. Da können sie fast nicht mehr stehen. Da kommen sie nicht in die Hörfunkstudios und nicht sonst was rein. Das sind aber manchmal die gleichen, die draußen gar nicht wissen, wo sie was gesehen haben. Und wir erleben sehr stark beim Hörfunk eine enge Bindung der Zuhörerinnen und Zuhörer an ihre jeweiligen Sender. Das wird auch in den Media-Analysen immer deutlich, aber je mehr es in den audiovisuellen Bereich hineingeht, desto volatiler wird das auch. Und Sie können ja heute die Heute-Show genauso, oder sie wird ja manchmal bei dieser sensationelle Eiskunstlauf, der wurde 1 Million Mal linear und in der Mediathek vom ZDF abgerufen, aber 2 Millionen Mal bei YouTube. Und das ist die Veränderung. Die Leute driften in diese Plattformen auch ab. Und dann wird es nicht mehr so sichtbar. War das jetzt ein Angebot oder ein Beitrag vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder von wem auch immer? Ich habe das bei YouTube gesehen. Da wird auch nicht mehr geguckt, das ist heute. Und deshalb sind wir an dem Thema Plattformen dran, dass wir uns nicht von den amerikanischen Konzernen diktieren lassen, wer bei uns was sieht.
Das ist ein ganz starker Effekt einer der jungen Urheber des Volksbegehrens in der Schweiz sagte, ich brauche die SRG nicht, die Tagesschau schaue ich mir auf YouTube an.
Und es war noch nicht mal ein Scherz. Anne Ulrich hat die abschließende
Anne
Frage.
Ulrich, Heinrich-Böll-Stiftung. Bei Kinderkanal habe ich mir sagen lassen, bei der Sendung mit der Maus wird am Ende jetzt gesagt, vielen Dank an eure Eltern, die durch ihren Beitrag diese Sendung finanzieren. Finde ich eine richtig gute Idee. Ich wollte nur mal sagen, nach der Nobilag-Initiative, über die wir uns alle große Sorgen gemacht haben, hat stillschweigend Dänemark die öffentlich-rechtlichen Gebührenfinanzierungen kassiert und hat was gemacht, was ich eigentlich in den letzten Jahren so dachte, wäre vielleicht eine Option, darüber nachzudenken, steuerfinanziert. Ja? Bei Nobilag wurde ja diskutiert, wenn die Gebührenfinanzierung wegfällt, bricht dann alles zusammen. Man könnte sagen, muss nicht alles zusammenbrechen, gibt ja noch die Option der Steuerfinanzierung. Jetzt machen das die Dänen vor, wie das geht. Abbau von 20% Gebühren in 5 Jahren ist die Vorgabe. Wir sehen eben, es kommt eben leider von rechts. Das ist irgendwie das Dumme dabei, sozusagen. Also diese Initiative einer Steuerfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Angeboten ist was, was zurzeit leider einhergeht mit der Erfahrung der politischen Repression. Wenn man jetzt in Europa sich umguckt, in Ungarn hat Fidesz gerade die absolute Mehrheit gemacht und Orbán hatte vorher angekündigt, er wird sich rächen und er hat begonnen, sich zu rächen. Es ist eine Liste von 200 kritischen Journalisten veröffentlicht worden und gestern hat Österreich das Gleiche gemacht, ohne dass dort die Rechtsradikalen sozusagen schon, also ich meine, der Journalismus, der kritische Journalismus gerät ja nicht nur deshalb unter Druck, weil die Gebührenfinanzierung ein Legitimationsproblem hat heutzutage in diesen Zeiten, sondern auch deshalb, weil die politischen, der politische Wind sich insgesamt dreht, in dem wir sind und der, was Sie gesagt haben, Herr Weg, der Kampf um Aufklärung, das ist ja irgendwie was, worin dieser Druck, der auf die Medien wirkt, unter dem wir alle stehen. Und das ist, glaube ich, auch eine europapolitische Aufgabe, damit umzugehen und sich da grundsätzlich Gedanken zu machen, wie man da sozusagen Public Value sichert.
Steuerfinanzierung macht mir Angst. Denn die direkte Abhängigkeit von der Politik, wenn man einbezogen ist in Budgetdebatten, die Retourkutsche, wenn die parlamentarische Debatte am Tag nach einer kritischen Sendung am Radio oder im Fernsehen stattfindet, das hat man alles schon beobachtet in den Teilen, wo es eine Steuerfinanzierung gibt, beispielsweise im wallonischen Teil Belgiens ist es steuerfinanziert und da musste mein Kollege Intendant vor parlamentarischen Kommissionen sich für Sendungen rechtfertigen, all das, was man nicht möchte. Es wurde die Steuerfinanzierung eingeführt in Finnland mit dem Versprechen, das ist ein Sondertopf, geht nicht in den Haushalt. Im Jahr danach gab es eine große Sparübung und dann wurde gleich auch beim finnischen Fernsehen und beim finnischen Radio gespart. Und ich bin jetzt auch sehr besorgt von dem, was es in Dänemark gibt. Dass es eine öffentliche Debatte gibt über öffentliche Anbieter zu einem Zeitpunkt, da jedes Medienhaus seine Strategie überdenken muss, ist normal. Dass aber diese Debatte missbraucht wird, um manchmal die Unabhängigkeit der Medienhäuser zu schwächen oder ihre Leistungsfähigkeit radikal abzubauen, das ist ein ganz anderes Ding.
Meine Damen und Herren, ich hatte eine knackige Stunde versprochen. Ob es knackig war, soll jeder von Ihnen für sich selber entscheiden. Für die Stunde bin ich dann doch als Moderator mitverantwortlich. Insofern muss ich jetzt leider die Debatte beenden, so spannend sie auch gerade ist. Mir bleibt es nur, Ihnen allen zu danken herzlich dafür, dass Sie sich heute auf den Weg hierher gemacht haben in die Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Und mir bleibt es natürlich vor allem den drei Protagonistinnen und Protagonisten hier oben zu danken, Birgit Stark, Heike Raab und Roger de Weck, dass sie so engagiert auf meine seltsamen Fragen eingegangen sind. Für Sie heißt es jetzt zurück zur Arbeit. Kommen Sie beim nächsten Mal zu Demokratie um 12 wieder vorbei. Danke an die Landesvertretung Rheinland-Pfalz.